Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute einen deutschen Kriminalroman vor, in dem es um religiösen Fanatismus geht. Die Stunde der Hyänen von Johannes Groschupf. Außerdem geht es um ein Buch des ägyptischen Aktivisten Ala Abden el-Fattah, für dessen Freilassung sich Literatur-Nobelpreisträgerinnen und Preisträger wie Annie Ernaux eingesetzt haben. Und die Schriftstellerin Maren Wurster spricht im Interview darüber, was die Erfahrung, 3 Tage für ihren Vater Totenwache zu halten, in ihr ausgelöst hat. Im Studio ist Nora Karches. Johannes Groschupf hat viele Jahre unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Reisejournalist gearbeitet. 1994 hat er einen Hubschrauberabsturz in der Sahara überlebt. Auf diesem Vorfall beruht sein preisgekröntes Radiofeature »Der Absturz«. Heute ist Johannes Groschupf ein mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichneter Schriftsteller. Mein Kollege Jan Drees hat sein neues, im Surkamp Verlag erschienenes Buch gelesen, »Die Stunde der Hyänen«.
Radek Malacek geht es schlecht. Der polnische Lkw-Fahrer ist unter dem brutalen Termindruck seines Jobs zum Alkoholiker geworden, hat Wodka getrunken, einen tödlichen Unfall verursacht und sich danach aus dem Arbeitsleben verabschiedet. Nun vegetiert er am Ufer des Landwehrkanals zwischen Kreuzberg und Treptow dahin, haust in einem alten VW-Bulli und träumt nachts von seinen ersten Monaten in Berlin, Anfang der 80er Jahre, als der Winter eisig und die Verkaufsmöglichkeiten für einen Mann wie ihn lukrativ waren auf dem Polenmarkt am Potsdamer Platz.
Jäh endete der Traum. Radek war plötzlich wach, lag wieder in seinem stinkenden Bulli, riss die Augen auf, rang nach Luft. Der Wagen war voller Rauch, jeder Atemzug bitter. Irgendwo brannte es. Er konnte nicht sehen, wo das Feuer war, doch er spürte die wabernde Hitze. In Panik schlug er um sich, um aus dem engen Schlafsack herauszukommen. Die Flaschen klirrten zu seinen Füßen, der restliche Wodka lief aus.
Lichterloh brennt Radeks Unterkunft und schwer verletzt stürzt der Treber aus seinem Wagen. 20 Meter weiter erkennt er einen jungen Kerl, offensichtlich ist es der Brandstifter, der verzückt in die Feuerhölle blickt und seiner Erregung auf unbotmäßige Weise Erleichterung verschafft. Hölle ist hier keine Floskel, sie trifft das unheimliche Sujet dieses Krimis, der nur auf der ersten Ebene von Brandanschlägen, auf der zweiten jedoch von religiösem Missbrauch berichtet. Der sexuell frustrierte Feuerteufel, das wird schnell enträtselt, ist Maurice Jänisch, Kreuzberger Postbote und Privatmitglied in einer christlichen Sekte, die unweigerlich an die realen Zeugen Jehovas erinnert. Wie klug, in diesem Genre, dem Krimi, ausnahmsweise andere Zeugen auftreten zu lassen.
Mit anderen Menschen über Jahwe sprechen, sie einladen zum Gottesdienst in der Gemeinde, das hatte es immer gegeben. Missionsdienste. Von Tür zu Tür gehen, bei den Nachbarn klingeln und fragen, ob sie hin und wieder in der Heiligen Schrift lasen. Die meisten Leute schlugen die Tür wieder zu, noch ehe sie den Satz zu Ende gesprochen hatten. Andere fragten ihn, weshalb Gott so etwas wie Knochenkrebs zulasse. Maurice hatte eine Antwort darauf parat und konnte dazu einen Bibelvers zitieren, doch von Mal zu Mal glaubte er selbst weniger daran.
In Groschupfs »Die Stunde der Hyänen« wird die Befragung, ohne die keine Detektivgeschichte auskommt, aufs christliche Zeugnisablegen erweitert. Dieses Buch ist durchwirkt von Glaubensbildern, weshalb eben keine Häuser, sondern die herausgehobenen religiösen Objekte unserer geschwindigkeitssüchtigen Republik in Flammen aufgehen. Zahlreiche Luxuskarossen werden im Verlauf dieses Romans in Brand gesetzt. Die Hitze steigt, der Druck nimmt zu. Neben der Polizei und zahlreichen besorgten Bürgern werden zwangsläufig auch die Hauptstadtmedien aufmerksam. Jette Gebhardt, Reporterin der fiktiven Berliner Tagespost, wird auf den Fall angesetzt. Sie soll durch Kreuzberg streifen, nicht nur die hochgekochte Kiezstimmung, sondern am besten auch den Feuerteufel selbst einfangen. Jette wird viel zugetraut, weil sie eine seltene, geradezu gottbegnadete Gabe besitzt.
Sie unterschied alle Gesichter, die ihr auf der Straße, im Geschäft, in der Redaktion, in der U-Bahn begegneten. Jette speicherte sie mit Datum und Uhrzeit ab. Da das runde Gesicht der Busfahrerin des 29ers, das langgezogene, knochige Gesicht des Kellners auf dem Ausflugsdampfer, die flache Stirn ihrer Tante, die Knollennase im feinen Gesicht ihrer Schulfreundin in der 9. Klasse.
Super-Recognizer werden Menschen genannt, die sich jedes Gesicht binnen Sekunden einprägen können. Zusammen mit der polizeilichen Brandermittlerin Romina Winter bildet Jette ein Ermittlerduo. Sie wollen die Wahrheit herausfinden, während die besorgten Bürger Kreuzberg zusammenkommen, um ihr Heiligsblechle auf eigene Faust zu verteidigen. So steht nicht, wie in vielen Krimis üblich, ein Ermittler dem Verbrechen gegenüber, sondern vielmehr ein Ermittlerkollektiv, das aus unterschiedlichen Motivationen Fährte aufnimmt, wie ein jagendes Rudel Hyänen. Daher der Titel dieses Romans.
Das sind die schlimmsten Raubtiere überhaupt. Sie töten ihre Beute nicht einfach, sondern fressen sie in vollem Lauf von hinten auf, noch während das Opfer flieht. Du kannst vor Hyänen nicht wegrennen. Sie sind schnell, haben eine unfassbare Ausdauer, jagen zu zweit, zu dritt. Sie fressen den jungen Bullen von hinten auf.
Und diese Geschichte nimmt zahlreiche Fährten auf. Vermeintlich wird Maurice gejagt, der Feuerteufel. Tatsächlich dringt das Rudel immer tiefer ins Dickicht der Sektengemeinde ein, die auf unheimliche Weise mit den Brandstiftungen in Verbindung steht. Wie ein routinierter Häscher führt Johannes Großschupf durch diese Treibjagd, in der nahezu jeder einmal der Jäger, dann wieder der Gejagte ist, und so zielt die Stunde der Hyänen unerbittlich aufs dunkle Herz unserer Gegenwart, und diese Geschichte trifft, Seite für Seite sicher, wie ein frisch geöltes Repetiergewehr.
Jan Drees über Johannes Großschupf, Die Stunde der Hyänen, Surkamp Verlag, 265 Seiten, 16 Euro. Der ägyptische Aktivist Alaa Abd el-Fattah war einer der Wortführer des arabischen Frühlings. Heute ist er in Haft. Vor Beginn der Weltklimakonferenz in Ägypten ist Alaa Abd el-Fattah in den Hungerstreik getreten. Und 15 Literatur-Nobelpreisträgerinnen und Preisträger, unter ihnen Annie Ernaux, haben in einem offenen Brief seine Freilassung gefordert. Jetzt ist eine Auswahl seiner Tweets, Aufrufe und Artikel erschienen. Cornelius Hühlenkämper hat »Ihr seid noch nicht besiegt« gelesen.
Der Widerstand gegen staatliche Gewalt prägt das Leben der Familie Fattah seit zwei Generationen. Bereits Alaa Abd el-Fattahs Vater wurde als Mitglied einer militanten kommunistischen Zelle mehrere Jahre inhaftiert. Er ist eine Schlüsselfigur für Fattahs Aufbegehren gegen das gegenwärtige ägyptische Regime, das Oppositionelle für rechtlos erklärt und mit Hilfe von Waffen und Technik, nicht zuletzt aus deutscher Produktion, einen autoritären Überwachungsstaat errichtet hat. Nach dem Sturz von Hosni Mubarak 2011 löste das Militär eine Protestveranstaltung koptischer Christen auf. Ergebnis des sogenannten Maspero-Massakers: 26 Tote und 350 Verletzte. Alaa Abd el-Fattahs Kommentar in der Tageszeitung Al-Shuruq brachte ihm seine erste Verhaftung ein und war der Auftakt zu einer Fundamentalkonfrontation mit dem ägyptischen Staatsapparat.
Nach diesem Tag konnte ich weniger denn je begreifen, wie irgendeine Sicherheitsbehörde auf der Welt glauben kann, dass Gewalt ein wirkungsvolles Mittel wäre, um mit einer aufgebrachten oder einer verängstigten Menschenmenge fertig zu werden. Wer bitte hat allen Regierungen der Welt eingebläut, eine bewaffnete Konfrontation würde die Massen besänftigen?
Alaa Abd el-Fattah setzt sich konkret für die Revolution und gegen die Unterdrückung der Volksmassen in Ägypten ein, holt ideologisch aber sehr viel weiter aus. In seinen Texten fordert er universelle Freiheitsrechte im Internet, er kritisiert die Unternehmenspolitik des Uber-Konzerns, prangert globale Ungerechtigkeit und chinesische Sweatshops an und warnt vor Wassermangel, Klimawandel und Nationalismus. Die Texte aus den Jahren 2011 bis 2021 sind in Stil und Inhalt höchst unterschiedlich. Weltpolitische Analysen wechseln sich ab mit Aufrufen zum Umsturz, Ereignisprotokollen, Haftberichten und Ausschnitten aus Fattahs 290.000 Twitter-Posts an seine 600.000 Follower. Die Angst des Regimes vor dem Blogger und Aktivisten basiert nicht nur auf dem, was er schreibt, sondern ebenso sehr darauf, dass er trotz Verfolgung und Inhaftierung weiterschreibt.
Jedes Mal, wenn mich ein Gerichtsverfahren oder eine Haftstrafe erwartete, habe ich das begrüßt. Nicht nur, weil sie der Preis sind, den wir für politischen Dissens zahlen, sondern auch, weil sie Gelegenheit bieten, die Garantien und Grundsätze eines fairen Verfahrens zu verteidigen. Jede Gerichtsanhörung, jede Haftverlängerung und jeder Prozess war ein Anlass, um gegen den Missbrauch von Sondergerichten anzukämpfen und eine Möglichkeit, jene Richter zu unterstützen, die der Gerechtigkeit treu geblieben waren.
Schreibt Ala Abdel Fattah 2014 aus dem gefürchteten Torah-Gefängnis in Kairo, bevor er seinen ersten Hungerstreik beginnt. Das Leitmotiv seiner Textsammlung ist nicht die Gewalt und Folter in den ägyptischen Haftanstalten mit geschätzt 60.000 politischen Gefangenen. Es ist die strikte, wenngleich widerrechtliche Isolation von der Außenwelt und das Verbot von Büchern, Zeitungen und gar von Stift und Papier, die ihm am meisten zu schaffen machen. Mindestens ebenso aussagekräftig wie Abdel Fattahs Texte sind dabei die Umstände ihrer Entstehung. An ihnen ist abzulesen, wie sich Ägypten seit dem Sturz Husni Mubaraks zu einem Polizeistaat entwickelt hat, der eben nicht nur islamistische Dissidenten, sondern jedwede Form der Opposition drangsaliert und wegsperrt. Fattah tritt als bekennender Linksradikaler in die Fußstapfen seines Vaters und betreibt den Widerstand gegen das Regime als eine Art Märtyrerdisziplin. Dafür verzichtet er auf seine Rolle als Vater und auch auf seine eigene Freiheit. 2017 schreibt Fattah an die Menschenrechtskonferenz RightsCon im Silicon Valley:
Ihr könnt nur wenig, wenn überhaupt, etwas zu der Frage beitragen, wie der Hashtag Free Allah endlich überflüssig werden kann. Doch ihr könnt sehr viel bewegen, wenn es um die Frage geht, ob das Internet zu einem Raum wird, in dem wir gemeinsam universelle Rechte und Freiheiten genießen, durchsetzen, ausüben und verteidigen. Ihr seid im Gegensatz zu mir noch nicht besiegt.
Fattahs Texte sind keine Glanzstücke der Argumentation und Rhetorik, sondern impulsive, kämpferische und gerade mit Blick auf Israel auch polarisierende Meinungsstücke. Dennoch oder gerade deshalb handelt es sich um wichtige zeitgeschichtliche Zeugnisse. Sie werfen einen ungefilterten und erschütternden Blick auf den gescheiterten arabischen Frühling und auf ein Regime, das das geschriebene Wort ebenso verachtet wie fürchtet.
Cornelius Wühlenkemper über Ala Abdel el-Fattah, ihr seid noch nicht besiegt. Mit einem Vorwort von Naomi Klein, aus dem Englischen übersetzt hat Utku Mogultay. Verlag Klaus Wagenbach, 240 Seiten, 22 Euro. 3 Tage lang hat die Schriftstellerin Maren Wurster für ihren Vater Totenwache gehalten. Sein Körper lag aufgebahrt in einem Raum, für sie stand ein Bett darin. Die Autorin tat das, was vielen Menschen während der Corona-Pandemie verwehrt geblieben ist, von einem toten Angehörigen Abschied zu nehmen. Maren Wurster war bei mir im Studio und ich habe sie zuerst gefragt, welche Vorstellung hatten Sie persönlich von einer Totenwache, bevor Sie für Ihren Vater die Totenwache gehalten haben?
Ich hatte nur verschwommene Bilder im Kopf. Ich hatte Bilder von so italienischen Filmen aus den 70er Jahren, dunkle, mit Kerzen ausgeleuchtete Räume, trauernde Frauen, vielleicht mit Kopftüchern. Also, um ehrlich zu sein, hatte ich gar keine Vorstellung. Ich kannte niemanden, der jene Totenwache gemacht hat. Und die Erfahrung war ja dann tatsächlich, dass es auch ganz anders war. Es war ein ganz heller und lichter Raum und es sind viele Leute gekommen und wir haben gesungen, geredet, mein Sohn war da. Also es war gar nicht so schwer und bedrückend, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte.
Sie schreiben in Ihrem Buch, der Tod ist im 20. Jahrhundert hinter die Kulissen des Lebens geschoben worden. Das ist ein Zitat des Soziologen Norbert Elias, das Sie im Buch aufgreifen. Es ist ja heute so, dass die meisten Menschen vor dem Tod fliehen, sich nicht konfrontieren wollen mit der eigenen Sterblichkeit. Was hat sich in Ihnen gelöst durch die 3-tägige Totenwache für Ihren Vater?
Ich habe erfahren, dass der Tod ein sehr friedlicher Prozess sein kann, obwohl mein Vater eine schwere Krankheit hatte, unter der er auch gelitten hat. Das hat mich zuversichtlich werden lassen, was meine eigene Endlichkeit betrifft, weil ich denke, die Endlichkeit der anderen wirft uns ja immer auf unsere eigene Frage auch zurück. Sie wirft uns auch auf die Frage nach unserem eigenen Tod zurück. Und natürlich ist das nicht vorhersehbar, aber ich habe größeres Vertrauen darin, dass es ein schöner Prozess sein kann und dass es ein Prozess ist, dass es ein Übergangsprozess ist.
Bei Ihnen waren während der Totenwache Ihr Sohn und Ihre demenzkranke Mutter. Sie haben eine Passage vorbereitet, die Sie lesen möchten.
Ja, gerne. Sie wird ihren eigenen Weg finden, hat Angela, die Bestatterin meines Vaters, gesagt. Und? Deine Mutter ist auch schon auf dem Weg. Sie weiß um die Vorgänge. Und genau so ist es. Meine Mutter hat meinen Vater die wenigen Tage, die er bei ihr sterbend im Zimmer lag, oftmals nicht erkannt. Jetzt zieht sie ihn an, ihren Mann, mit dem sie über 50 Jahre verheiratet war. Tränen lösen sich. Kurt, sagt sie, berührt ihn an der Hand. So wie ich es kurz vorher getan habe. Meine Mutter weint, spricht unter Tränen mit ihm. Es ist der unverstellte Schmerz des Verlusts, den ich sehe und der mich berührt. Dann blickt sie auf und mich an. Und in diesem Moment ist sie wieder meine Mutter, die sie früher für mich war, die mir morgens bei meinem Schulweg nachgesehen und gewunken hat, die mit mir durch den Wald gestapft ist, als alles um mich herum dunkel war. Mit klaren Augen, in einem verweinten Gesicht zieht sie mich an und greift nach meiner Hand. Sie drückt sie. Es ist gut so, sagt sie. Es ist gut, dass er gegangen ist. Ich lege meinen Kopf in ihren Schoß und sie streichelt durch meine Haare. Die rauen Finger meiner Mutter trösten mich. Sie wird die Totenwache mit mir zusammenhalten. Immer wieder ist sie auch am Totenbett.
Das ist eine Passage, in der man sehr deutlich spürt, dass es dieses Friedvolle gibt in diesem Abschied. Jetzt ist es so, Sie haben immer wieder gesprochen, weiterhin mit Ihrem Vater. Sie haben ihm gesagt, Papa, du bist gestorben. Und Sie sagen, dass es so ist wie mit einer Blume, die man abschneidet, die nicht sofort verwelkt. Es gibt den Hörsinn, der als letztes geht, wenn man stirbt. Ist es diese Einsicht, dass das Sterben ein Prozess ist, die Ihren Trauerprozess vereinfacht hat?
Ganz genau. Also es gibt diesen letzten Atemzug und es gibt den letzten Herzschlag und tatsächlich war ich in diesem Moment ja auch gar nicht dabei und dachte erst, es verpasst zu haben. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich konnte jetzt nicht Abschied nehmen und dann habe ich durch die Totenwache erfahren, dass mein Vater noch anwesend ist. Das Leben verabschiedet sich nicht sofort. Es zieht sich ganz langsam aus dem Körper zurück. Das kann man auch wirklich körperlich beobachten, dass halt erst die Hände und die Beine kalt werden und das Gesicht und dass alles Blut in den Körper zurückläuft. Und so ist es auch im übertragenen Sinne mit einer Art Anwesenheit. Ich habe gemerkt, dass mein Vater mir noch zuhört. Es war sinnvoll und gut, noch mit ihm zu sprechen. Also dieser Hörsinn war noch da. Und es gibt am Ende der Totenwache auch diesen Moment, es ist immer schwierig, das zeitlich zu datieren, weil die Zeit sich so aufgelöst hat in der Totenwache. Aber es gibt diesen Moment, wo dann ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Seele wirklich geht und ich am Schluss auch sagen konnte, okay, das ist jetzt ein körperlicher Rest. Das ist jetzt wirklich der abgelegte Körper und der darf jetzt auch verwesen. Der darf jetzt in einen Sarg kommen und der darf jetzt unter die Erde gehen. Der Prozess ist vollzogen.
Ihr Vater ist ja gestorben mitten im harten Lockdown des zweiten Corona-Winters. Sie schreiben im Buch, dass Sie während der Totenwache im Zimmer bei Ihrem Vater zum ersten Mal seit langem tief und fest geschlafen haben. Zu dieser Zeit konnten ja viele Angehörige ihre Sterbenden gar nicht würdevoll begleiten. Hat dieses Wissen dazu beigetragen, dass Sie Ihre Totenwache als Bereicherung erlebt haben?
Das war ein absolutes Geschenk. Deshalb gibt es ja auch eine andere Geschichte noch in dem Buch, dass eben zur gleichen Zeit die Pflegebereichsleiterin im Pflegeheim meines Vaters, ihr Vater ist wirklich fast zeitgleich auf der Corona-Station ganz alleine gestorben und sie hat gebettelt, ihn nochmal sehen zu dürfen und dieser Zugang ist ihr nicht gewährt worden. Und ich finde es ganz wichtig, das beides zu erzählen, also was für ein Geschenk und was für eine Möglichkeit ich hatte und zugleich darauf hinzuweisen, dass anderen Menschen das verwehrt geblieben ist und dass das eine große Wunde und auch ein Trauma für diese Menschen ist. Diese Unwissenheit über diesen gewaltigen Prozess, der ja ein Tod auch ist, also das steht beides nebeneinander. Ja.
Maren Wurster, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke, dass Sie hier gewesen sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Maren Wurster über ihr Buch Totenwache, eine Erfahrung. Leikamp Verlag, 144 Seiten, 20,50 Euro. In Forschung aktuell geht es gleich um Pandemie und psychische Gesundheit. Im Fokus stehen Kinder und Jugendliche. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches.